Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser letzten Folge über das Buch Esther. Wir haben in der letzten Folge gesehen, wie die Juden einen überwältigenden Sieg errungen haben an diesem 13.12. An diesem Tag, an dem das ganze jüdische Volk hätte ausgerottet werden sollen auf drei Kontinenten, Afrika, Europa und Asien. Gott hat alles gewendet zugunsten seines auserwählten Volkes. Und das, obwohl wir es mit einer Zeit der Gottesfinsternis zu tun haben im Buch Esther. Eine Zeit, die sehr unserer Zeit im 20. und 21. Jahrhundert gleicht. Aber wir sehen, Gott ist da und er wirkt auch durch die Umstände hindurch und hat den Zeitplan bis zur letzten Sekunde vollkommen in der Hand. Und wir haben gesehen, wie das jüdische Volk einen Sieg errungen hat über die Feinde der Juden. Und sie stellen bildlich dar, in der geistlichen Übertragung, Satan und seine Dämonen. Und wir haben gesehen, Epheser 6, 10 und folgende machen klar, als Christen haben wir einen geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Epheser 6, 10, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und die versuchen uns eben anzugreifen. Wir haben gestern den Abschnitt gelesen in Epheser 6 und da stand doch auch etwas, dass man mit dem Schild des Glaubens die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kann. Nun, diese feurigen Pfeile des Bösen, das sind alle Angriffe Satans gegen die Gläubigen, die damit symbolisiert werden. Das können Zweifel sein, aber nicht nur, sondern Satan hat in uns einen Bundesgenossen, in dem Fleisch, Haman, in der Sünde in uns. Und darum versucht er eben über das Böse uns von außen anzugreifen, indem er eben das Böse in uns versucht zu aktivieren. Und das ist jetzt eben die Erklärung, warum wir da gesehen haben, die Juden haben die Feinde mit dem Schwert besiegt. Aber Haman selber, der kam ans Holz, der wurde gekreuzigt. Und Epheser 6 sagt, in Bezug auf Satan und seine Angriffe, da müssen wir widerstehen. Aber in Bezug auf Haman wird einfach gesagt, die aber des Christus sind, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Und jetzt kommt noch eine Spezialfrage dazu. Und wie ist das mit den 10 Söhnen Hamans? Die wurden ja auch mit dem Schwert getötet. Und dann kamen sie ans Holz. Wie geht das jetzt auf? Nun, wir haben Galater 5, Vers 24 gelesen, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Also die Leidenschaften und Lüste kommen aus dem Fleisch. Aber Satan selber greift auch auf diesem Gebiet von außen an. Darum liest man zum Beispiel in Hosea 4 über den Geist der Hurerei zum Beispiel. Also gerade bei solch schweren Sünden wie Hurerei, und die Bibel bezeichnet damit jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, die Gott als geschützten Rahmen gegeben hat. Und da spielt eben der dämonische Einfluss eine ganz wesentliche Rolle, die man ja nicht unterschätzen darf. Und dieser Aspekt, eben der Angriff von Leidenschaften und Lüsten von außen, von Satan, seinen Dämonen, das musste abgewehrt werden mit dem Schwert. Das Schwert des Geistes zeigt uns, wie Gott über diese Dinge denkt und wie er sie verurteilt. Und darum ist es ganz wichtig, dass man in diesen Dingen eine ganz klar biblische Überzeugung hat. Und wer diese Überzeugung hat durch das Wort Gottes, der hat einen Schutz. Aber wenn man daran zweifelt, ob das wirklich so schlimm ist, ist man ausgeliefert. Und andererseits eben muss man sich bewusst sein, all diese Dinge stecken in uns drin. Und darum braucht es dieses Urteil, dieses bewusste Urteil oder Verurteilen unserer eigenen Natur, das ist, die aber des Christus sind, hat das Fleisch gekreuzigt, mitsamt den Leidenschaften und Lüsten. Und so braucht es eben diese zwei Aspekte hier in dem Bild von Esther 9. Einerseits werden die 10 Söhne eben durchs Schwert getötet und danach ans Holz gehängt. Übrigens, das mit dem Schwert ist ganz wichtig da in unserem Text, aber das kommt je nach Bibelübersetzung nicht klar heraus. Ich möchte nochmals hinweisen auf Kapitel 9, Vers 5. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und umbrachten. Jetzt gibt es hier eine Fußnote in der Elberfelder. Und das heißt wörtlich Niederlage des Schwertes, des Ermordens und des Umbringens. Ja? Also das Wort Schwert ist da wirklich im Text drin. Und das ist ganz wichtig wegen des neutestamentlichen Bezugs zu dem Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist in Epheser 6. Wir haben diesen Kampf gesehen und haben auch gesehen, wie Mordechai, ein Bild des Herrn Jesus, je nachdem ein Bild des Heiligen Geistes, eben zur Macht kommt. Er übernimmt Hamans Haus, Kapitel 8, Vers 2, und er bekommt den Siegelring von Ahasveros. Und da haben wir also die Situation, der Jesus übernimmt jetzt die Regierung im Leben eines Gläubigen. Nicht mehr Haman, nicht mehr das Fleisch. Und wir haben gesehen, als Auswirkung davon, die Stadt Susan jauchzt, ein Bild des Herzens. 8, Vers 15. Das Herz jauchzt, wenn man als Gläubiger so die Befreiung von der Macht der Sünde erleben darf. Und das wirkt sich eben als Zeugnis aus. Wir haben gesehen, es gibt dann ganz viele Bekehrungen, da im Buch Esther, von Heiden. Ich weiß nochmals, eben darauf hin, wie wir gelesen haben, dass viele aus den Heidenvölkern Juden wurden. Also übertraten zum Volk Gottes. Das ist ein klarer Hinweis auf die Bekehrung. Das sind unzählige Menschen, die dadurch den wahren Gott erkennen durften. Und weiter haben wir gesehen, Mordechai wurde immer größer. Ich lese nochmals Kapitel 9, Vers 4. Denn Mordechai war groß im Haus des Königs. Und sein Ruf ging durch alle Landschaften. Denn der Mann Mordechai wurde immer größer. Ich habe gestern nur die Stelle erwähnt, aber es ist immer wichtig, aufzuschlagen, die eigene Bibel nachzulesen. Das bleibt viel mehr. Wenn man nur so Bibelstellen hört, das ist in Kürze wieder weg. Aber wenn man es eben mit den eigenen Augen noch gesehen hat, im Bibeltext gelesen hat, dann prägt sich das alles viel besser ein. Darum Galater 4, Vers 19, da sagt Paulus zu den galatischen Gemeinden, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt also, Christus soll in unserem Leben immer größer werden und deutlicher und sichtbar werden. Und genau das sehen wir hier. Haman wird immer, Mordechai anstelle von Haman wird immer größer und sein Ruf geht aus in alle Landschaften. Das zeigt auch, wie man ein Zeugnis ist für den Herrn, wenn eben Haman wirklich an dem Ort ist, wo er hingehört, am Kreuz. Und dann möchte ich noch auf etwas so nebenbei noch hinweisen. Wir haben gesehen, mit einer okkulten Methode, mit dem Pur, mit dem Würfel, mit dem Los, wurde dieser 13. des Monats ermittelt zur Vernichtung der Juden. Und es ist ja bekannt, abergläubische Leute haben Angst vor der Zahl 13. Nur, sie können überhaupt nicht erklären, was das soll und woher das kommt. Sie haben einfach Angst und darum in Hotels, wo findet man das Zimmer 13? Ja, da geht es von 12 auf 14, also irgendwie ist da ein Problem mit dem Zählen. Und auch in anderen Bereichen spielt das so eine Rolle. Man hat Angst vor dieser Zahl. Und das ist eben Aberglaube. Ein Christ braucht von keiner Zahl irgendwie Angst zu haben. Aber die Zahlen haben symbolische Bedeutung. Und es ist ja so, im Neuen Testament, das auf Griechisch aufgeschrieben worden ist, da haben wir es zu tun mit einer Sprache, bei der die Buchstaben gleichzeitig auch Zahlen sind. Also Alpha ist 1, Beta 2 und so weiter. Das geht bis 10. Und dann springt im Alphabet das in 10er Schritten, 10, 20, 30 bis 100. Und dann springt es in 100er Schritten. Und so ist dann Omega, der letzte Buchstabe, hat den Zahlenwert 800. Und jetzt kann man natürlich von einem Wort die Quersumme errechnen. Wenn man den Buchstabenwert von jedem einzelnen Wort, von jedem einzelnen Buchstaben in einem Wort zusammenzählt, kriegt man die Quersumme. Und bei dem Namen Jesus auf Griechisch ergibt das den Zahlenwert 888. Und das ist erstaunlich, weil in Offenbarung 13, im letzten Vers des Kapitels, wird gesagt, dass der kommende Diktator, das Tier aus dem Meer, einen Namen tragen wird, dessen Zahlenwert 666 ergibt. 6 ist eben unter 7, der Zahl der Vollkommenheit in der Bibel, und spricht daher von der Sünde, vom Abfall und von der Bosheit. Und Jesus Christus, sein Name ist geprägt durch die Zahl 8, das also nicht nur vollkommen ist, sondern übervollkommen. Die absolute Perfektion. Und in Offenbarung 13, habe ich gesagt, im letzten Vers wird diese Zahl 666 erwähnt. Und dann gibt es einen völligen Blickwechsel. Kapitel 14, Vers 1. Und da sieht Johannes den Überrest Israels, die den Namen des Lammes an ihren Stirnen tragen. Eben nicht die Zahl des Tieres, die man anbringen wird in der Zukunft auf der Stirn und oder auf der rechten Hand. 666. Aber die haben den Namen des Lammes auf ihr Stirn. Und was ist der Name des Lammes? Jesus. Zahlenwert 888. Also da sieht man dort in diesen zwei Versen in der Offenbarung, die Zahlenwerte spielen da effektiv eine Rolle. Und jetzt ist es so, der Ausdruck der Teufel und der Satan, das ist ein Ausdruck in Offenbarung 12, wenn man da den Zahlenwert errechnet, ergibt das 2197. Und das ist 13 mal 13 mal 13. Schon erstaunlich, nicht wahr? Und der Name Drache, in Offenbarung 12 wird er auch genannt, der Drache. 975, das ist 75 mal 13. Paulus nennt den Satan in 2. Korinther 6 Beliar. Und das gibt 78, 6 mal 13. Und der Jesus nennt den Teufel in Johannes 8 der Mörder, der Menschenmörder. Und Mörder ergibt 1820 gleich 140 mal 13. Und der Versucher, auch das ein Name des Teufels im Neuen Testament, 1053 und das ist 81 mal 13. Und noch ein Name in Offenbarung 12, dort haben wir ja eine Konzentration von solchen Namen, Schlange, 780, das ist 60 mal 13. Also in der Zahlensymbolik des Neuen Testaments ist 13 die Zahl des Teufels. Und Wir sehen aber, dass Gott alles in der Hand hat. Und der Teufel durfte nur wirken durch Haman im Rahmen von dem, was Gott erlaubte. Und darum musste das Los fallen auf ein Datum ganz weit entfernt von dem Beschluss im ersten Monat, nämlich auf den 12. Monat. Und dann dort auf den 13. Tag. Aber dieser 13. Tag wurde der Tag des Sieges für das Volk Gottes. Der Herr hat alles gedreht zugunsten seines Volkes. Und an dieser Stelle lesen wir jetzt weiter in Esther 9, ab Vers 16. Und die übrigen Juden, die in den Landschaften des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und erhielten Ruhe von ihren Feinden. Und sie töteten unter ihren Hassern 75.000. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Das geschah am 13. Tag des Monats Adar. Und am 14. des Monats ruhten sie. Und sie machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber die Juden, die in Susan waren, hatten sich am 13. des Monats und am 14. des Monats versammelt. Und sie ruhten am 15. des Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum feiern die Juden des offenen Landes, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar als einen Tag der Freude und des Gastmahls und als einen Festtag, wo man einander Teile sendet oder Geschenke sendet. Nun sehen wir in Susan, in der Hauptstadt, da war es ein Kampf an zwei Tagen, im Gegensatz zu den Landschaften. Übrigens, die Zahl 75.000 ist schon enorm. Und das entspricht so in der Größenordnung den Toten, wie man das damals angegeben hat, im Golfkrieg von 1991. Mit modernsten Waffen damals. Damals wurden Waffen eingesetzt, wie man sie in der Militärgeschichte vorher noch nie erlebt hatte. Und in dieser Größenordnung, aber man sieht, trotz moderner Waffen, schon im Altertum durch die herkömmlichen Waffen, konnte das unerhörte Todeszahlen geben. 75.000. Und wir haben gesehen, in der Burg Susan am ersten Tag des Kampfes waren es 500 Tote und dann eben in der Verlängerung, die Esther extra von Ahasveros erbeten hatte, nochmals 300. Aber das haben wir ja gestern gelesen. Und nun sehen wir, wurde jeweils der Tag, an dem die Juden zur Ruhe kamen, wurde ein Festtag. Und so ist es auch für einen Gläubigen, der zur Ruhe kommt von diesem furchtbaren Konflikt, wie er in Römer 7 beschrieben wird, der erlebt der Ruhe in Christus. Ich lese Römer 7 und man achte darauf, wie oft der Apostel Paulus, der hier Kämpfe beschreibt nach seiner Bekehrung in Damaskus, und er hatte ja eine lange Vorbereitungszeit. Er ging ja dann längere Zeit nach Arabien, kam dann wieder zurück nach Damaskus und dann ging er nicht gleich in die Mission im großen Stil, sondern er ging nach Tarsus. Und erst 11 Jahre später holte ihn Barnabas ab, um mit ihm zusammen in der Gemeinde in Antiochia in Nordsyrien zu wirken, als Vorbereitung für die Weltmission. Und erst nach einem Jahr Antiochia wurde er dann berufen zur Weltmission und da beginnt die erste Missionsreise, Apostelgeschichte 13, die zweite, dritte, vierte. Und schließlich sogar eine fünfte Missionsreise, nachdem er nämlich aus dem Gefängnis in Rom am Ende der Apostelgeschichte entlassen worden war. Ja, und in diesen Zeiten in Arabien, in der Stille, und auch in der Zeit in Tarsus. Was ist alles in dem Apostel Paulus vorgegangen? Und da beschreibt er Kämpfe, die er in einer Anfangszeit hatte, die sich dann aber gelöst haben. Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, anerkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Merkt man, wie oft er ich sagt. Das ist also eine Situation, in der ganz stark auf sich selber fokussiert ist. Und das ist das Problem. Wir müssen wegschauen auf den Herrn Jesus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Also er sieht, wie verdorben seine Natur ist, aber die wirkliche Befreiung ist noch nicht in seinem Erleben eine Tatsache. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes oder meines Denkens widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also er möchte eigentlich dem Herrn treu dienen und ihm nachfolgen, aber es gelingt nicht. Diese Situation darf man nicht verwechseln mit 1. Korinther 3. Dort sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, ihr seid fleischlich. Da ist Neid und Streit unter euch in der Gemeinde. Das ist der Beweis, dass ihr fleischlich seid. Und die Korinther waren also nicht solche, die diesen Kampf hatten von Römer 7, die eigentlich das Gute, das Richtige tun wollten, aber einfach wieder nicht gelungen. Das ist nicht dasselbe. In 1. Korinther 3 sehen wir Christen, die sehr oberflächlich mit der Sünde umgehen. Und darum sagt in Paulus auch, ich konnte euch das Geheimnis Gottes nicht erklären, ihr seid fleischlich, ihr könnt das nicht begreifen. Nur Geistliche können das verstehen. Also Gläubige, die geistlich sind, die werden geistlich genannt dort in 1. Korinther 2 und 3. Und das bedeutet jemand, der gewohnheitsmäßig durch den Heiligen Geist geleitet wird. Also das ist einer, wo Mardochai den Siegelring trägt. Und die Fleischlichen, das sind solche, wo Haman den Siegelring trägt. Aber auch da müssen wir unterscheiden. Es gibt eben die Art von Christen, die eigentlich dem Herrn treu dienen wollen und irgendwie, es funktioniert einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Römer 7. Und 1. Korinther 3 gehen so oberflächlich darüber hinweg. Aber eben, beides wird illustriert im Buch Esther mit dem Problem, Haman hat den Siegelring. Jetzt lese ich noch ein bisschen weiter. Vers 21 in Römer 7. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Was ist der innere Mensch? Ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt im Neuen Testament, also wiederholt vorkommt. Der innere Mensch meint, ist nicht den Körper, sondern die Seele und den Geist. Das, was die Bibel bezeichnet als Herz, die Stadt Susan. Und gemäß seinem Inneren hat er eigentlich Wohlgefallen an der Bibel und an dem, was Gott da an Recht vorstellt. Aber da ist ein Konflikt. Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann kommt dieser Verzweiflungsausruf. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und von da an wird die Blickrichtung völlig geändert. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt schaut er von sich weg auf den Herrn. Und nachher, in den weiteren Versen, gibt es eine völlige Wende. Hier finden wir einen Christ, der die Befreiung praktisch erlebt hat. Nicht wahr? Befreit und erlöst ist man mit der Bekehrung. Aber ob man das im praktischen Leben auch erlebt, ist eine andere Frage. Und das Buch Esther zeigt uns eben, wie man praktischerweise zu dieser Befreiung kommt. Und das ist eben diese bewusste Entscheidung, dass man Haman in sich verurteilt und ihn wirklich den Platz zuweist am Holz. Und ganz bewusst eben die Herrschaft, den Siegelring, abgibt an Mordechai. Ich lese noch ein bisschen weiter. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nun, diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Und jetzt kommt Römer 8. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In weiteren Versen wird der Reichtum des Gläubigen beschrieben. All die geistlichen Schätze. Ja, lohnt es sich einmal, diese einzelnen Schätze herauszuarbeiten. Ich greife nur einfach so etwas mutwillig heraus. Zum Beispiel Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das ist in Griechisch ein Durativ, geleitet werden, das heißt fortdauernd, gewohnheitsmäßig geleitet werden. Das ist jetzt die Situation, Mordechai hat den Siegelring. Weiter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also, hier sehen wir den Gläubigen, der sich freut und das auch genießen kann, diese Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich habe schon erklärt in diesen Tagen der Unterschied zwischen Abba und Vater, was das alles an Reichtümern beinhaltet, diese Beziehung zu dem ewigen Vater, die wir haben dürfen. Vers 16, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also auch diese Sicherheit des Heils ist dann damit verbunden. Wenn dieser Schnitt gemacht worden ist mit Haman. Und weiter. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und dann erklärt er, die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu werden mit den zukünftigen Herrlichkeiten, die an uns geoffenbart werden sollen. Also wird auch der Blick auf die christliche Hoffnung, auf das, was uns die Prophetie verheißt, gerichtet. Und dann greife ich noch heraus, Vers 26, ebenso aber nimmt auch der Geist, also der Heilige Geist, sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Da sehen wir den Heiligen Geist, der nach Johannes 14 bis 16 der Sachwalter ist, der sich für die Gläubigen einsetzt. Sogar wenn wir überfordert sind und nicht recht wissen, was wir beten sollen, dann betet er an unserer Stelle. Als Advokat, als Vertreter. Und dann, Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und dann, Vers 28, so ein ermutigender Vers. Wir wissen aber, das ist christliche Glaubensgewissheit. Wir wissen, nicht nur wir vermuten und hoffen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und dann wird erklärt, wie wir von Ewigkeit her von Gott gesehen worden sind und wie er uns dieses herrliche Teil, dass wir die Sohnschaft bekommen würden, für uns vorgesehen hat. Also eine Beziehung zu Gott, die alle unsere Vorstellungen übersteigt. Und schließlich lese ich noch Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Unglaubliche Aussagen. Aber da schaut der Gläubige, neben der Apostel Paulus, weg von sich. Nicht mehr das Ich, ja, sondern weg. Und wir sehen, was wir durch Gott den Vater, durch Gott den Sohn und durch Gott den Heiligen Geist bekommen haben. Und dann möchte ich noch zum Schluss lesen, Verse 37 bis 39. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Immer wenn ich diese Verse lese, denke ich an diesen Moment, wo die Familie Ten Boom in Holland am Tisch, am Mittagstisch oder Abendessen waren sie zusammen und dann haben sie diese Stelle gelesen. Und nachher kam die SS und hat eine Durchsuchung gemacht und die haben die versteckten Juden, die sehr, sehr gut versteckt waren, in Zwischenwänden entdeckt. Und dann ging es ins KZ. Und Corrie ten Boom hat ja das KZ überlebt. Ihre Schwester Betsy ist gestorben. Aber alle, die ganze Familie hatte diese Hoffnung im Herzen. Das, genau dieses Wort haben sie noch gelesen. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind so gewaltige Reichtümer und eine solche Gewissheit des Glaubens, die hier vorgestellt ist. Und da können wir wirklich vergleichen Römer 8 mit dem Purimfest. Das war das Fest der Freude, nachdem diese Befreiung erlebt worden ist von Haman und allen Feinden der Juden. Und in dem Zusammenhang nochmals den Hinweis, das war eine Festfreude am 14. beziehungsweise für Susan am 15. Adar. Und das wird genannt ein Tag des Gastmahls und der Freude. Sieht man das, Vers 18 und auch wiederholt in Vers 19. Tag der Freude. Philipper 4, Vers 4, habe ich schon erwähnt gestern. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und eben nicht die Freude als Solochrist. Das geht gar nicht als Solochrist. Ein Christ braucht den anderen und der andere braucht dich. Und so gehen wir ans Ziel. Und darum ist dieser Ausdruck so wichtig, Tag der Freude und des Gastmahls. Ich habe wiederholt erwähnt, aber ich möchte jetzt auch noch aufschlagen. Hebräer 13, Vers 1. Ein neutestamentliches Gebot. Nachdem zuerst gesagt wird, die Bruderliebe bleibe, der Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn durch diese haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und auch in 1. Petrus 4 wird die Wichtigkeit der Gastfreundschaft betont. 4, Vers 9. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Das ist dieses Fest der Freude und des Gastmahls hier in Esther 9. Und jetzt lese ich gleich weiter. Und Mordechai schrieb diese Begebenheiten auf. So, jetzt weiß man auch, woher das Buch Esther kommt. Und er sandte Briefe an alle Juden in allen Landschaften des Königs Ahasveros, die Nahen und die Fernen, um ihnen festzusetzen, dass sie den 14. Tag des Monats Adar und den 15. Tag desselben Jahr für Jahr feiern sollten, als die Tage, an denen die Juden Ruhe erlangt hatten von ihren Feinden. Und als den Monat, wo sich ihnen Kummer in Freude und Trauer in einen Festtag verwandelt hatte, dass sie diese feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, wo man einander Teile sendet und den Armen Geschenke gibt. Also ein Fest der Ruhe. Nicht nur der Freude und des Gastmahls, sondern der Ruhe. Und diese Ruhe im Herzen, das ist das, was der Herr Jesus uns anbietet in Matthäus 11. Er sagt in Vers 28, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also der Herr Jesus bietet an, dass man in ihm völlig zur Ruhe kommt. Und eben, wenn jemand zum Glauben kommt und dann eben diese Kämpfe von Römer 7 durchmacht, dann erlebt er diese Ruhe nicht. Aber mit dem, dass ihm bewusst wird, dass der Herr Jesus nicht nur das Problem der Sünden am Kreuz gelöst hat, sondern auch das Problem der Sünde in uns und uns auch die Kraft gegeben hat, um den Angriffen des Feindes, der geistlichen Mächte der Bosheit, erfolgreich zu widerstehen, dann kann man als Gläubiger zur Ruhe kommen. Natürlich ist es möglich, dass man dann plötzlich wieder in die Unruhe zurückfällt von Römer 7. Ja, das gibt es in der Praxis. Aber wenn man einmal verstanden hat, diesen Übergang, wie man so in dem Herrn Jesus völlig zur Ruhe kommt, dann hat man das verstanden, was das Purimfest bedeutet in der Bibel. Und das soll uns einfach grundsätzlich prägen auf unserem weiteren Weg. Diese innere Ruhe, auch dieses Bewusstsein, das, was der Herr Jesus bezahlt hat am Kreuz, das reicht wirklich. Das muss durch nichts ergänzt werden. Und wir sehen diesen Wechsel. Kummer wurde in Freude verwandelt, Trauer in einen Festtag. Das ist wirklich Römer 7 nach Römer 8. Und dann, ich habe das auf dem Skript ja noch speziell herausgestrichen, Gastmahl, Geschenke und Geschenke an die Armen. Nun denken wir an Jakobus 1, Vers 27. Da beschreibt Jakobus einen Gott wohlgefälligen Gottesdienst. Und da meint er jetzt nicht die Anbetung in der Gemeinde, die gemeinsame Anbetung, sondern er sagt in Jakobus 1, 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihr Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Eben, wir haben gelesen von Geschenken für die Armen. Und Geschenke sind eben auch, wenn man Zeit schenkt. Und eben so Menschen in Not beisteht. Und weiter in Kapitel 10, ich greife jetzt mal voraus, da lesen wir noch in Vers 2. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht, und jetzt die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Tagesereignisse der Könige der Meder und Perser? Nun, dieser Ausdruck Ahasveros hat Mordechai erhoben. Was bedeutet Ahasveros? Die Seele. Mordechai, den Herrn. Also, die Seele erhebt den Herrn. Die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der der König ihn erhob. Nun, in Lukas 1, Vers 47 lesen wir von Maria. Und die sagt wortwörtlich: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland. Da haben wir Ahasveros und Esther gerade in einem Vers, ja? Meine Seele. Und nun, meine Seele erhebt den Herrn. Da haben wir Mordechai. Und das alles ist aufgeschrieben in dem Buch der Tagesereignisse. Nun, die Größe des Herrn Jesus ist beschrieben auf allen Seiten der Bibel. Direkt und indirekt durch Bilder und Hinweise. Jetzt lese ich weiter in Esther 9, Vers 23. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun angefangen und was Mordechai ihnen geschrieben hatte. Denn Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagiter, der Widersacher aller Juden, hatte gegen die Juden den Plan ersonnen, sie umzubringen, und hatte das Pur, das ist das Los, geworfen, um sie zu vertilgen und sie umzubringen. Und als er vor den König kam, befahl er durch einen Brief, dass sein böser Plan, den er gegen die Juden ersonnen hatte, auf seinen Kopf zurückkehre. Und man hängte ihn und seine Söhne an das Holz. Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem Namen des Pur. Deshalb, wegen aller Worte dieses Briefes, sowohl dessen, was sie selbst davon gesehen hatten, als auch, was zu ihnen gelangt war, setzten die Juden fest und nahmen auf sich und auf ihre Nachkommen und auf alle, die sich ihnen anschlossen, das sind Proselyten, also solche, die sich aus den Heidenvölkern dem jüdischen Volk durch Übertritt anschlossen, als eine ewige Satzung, diese beiden Tage zu feiern, nach dem, was darüber geschrieben worden war, und nach ihrer bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Und dass diese Tage im Andenken bleiben und gefeiert werden sollten, in jedem einzelnen Geschlecht, in jeder einzelnen Familie, in jeder einzelnen Landschaft und in jeder einzelnen Stadt. Und dass diese Purim-Tage unter den Juden nicht untergehen und ihr Andenken nicht aufhören sollte bei ihren Nachkommen. Und es ist ganz interessant, das Purim-Fest wurde also im Judentum gefeiert durch die Jahrtausende hindurch bis heute. Und das weltweit, in allen Synagogen. Und bei der Feier wird in der Synagoge das ganze Buch Esther, wie ich das schon erklärt habe, durchgelesen. So wie das jetzt auch gemacht haben. Ja? Das ganze Buch haben wir jetzt gleich durch, jeden Vers gelesen. Und dieses Fest hat immer wieder besondere Bedeutung gehabt. Ein Beispiel. Als nach dem Zweiten Weltkrieg ganz besonders schlimme Nazi-Verbrecher gehängt wurden, in der Folge der Nürnberger Prozesse, wurden 10 gehängt und einer soll dann ausgerufen haben, Purim 1946. Da wurden die 10 gehängt. Unglaublich. Oder später, im Zusammenhang mit der Golfkrise 1990, Da hat sich ja der Irak als Feind verstiegen gegen die ganze Welt. Und die Amerikaner im Zusammenhang mit der UNO haben ja eine riesige Koalition von Armeen aus allen 5 Kontinenten zusammengebracht und wollten gegen Irak vorgehen. Und dann hat Saddam Hussein gesagt, wenn ihr mich angreift, dann wird das jüdische Volk dran kommen. Und die werden dann mit Scud-Raketen beschossen werden. Also Israel war da in ganz besonderer Gefahr. Und dann kam aber in Anfang 1991 der Golfkrieg. Zuerst ein Krieg von 40 Tagen Luftangriffen und dann 100 Tage Bodenkrieg. Und in dieser Zeit schoss Saddam Hussein 39 Raketen, Scud-Raketen auf Israel. Ich habe noch eine gesehen in Haifa, die ist dort im Einkaufszentrum eingeschlagen. Und die haben sie dann aufgehängt und dann geschrieben, Lamrot Atilim, trotz der Raketen gehen unsere Geschäfte weiter. Und das war ein Wunder der Bewahrung. Es ist fast niemand eben zu Schaden gekommen, als an Menschenleben durch die Raketen. Es gab sehr viel Schäden an Häusern. Aber in dieser Zeit wurde das Volk Israel wirklich wundersam bewahrt und der Krieg hörte auf Purim 1993. Unglaublich, alles war vorüber und dann kam genau das Purimfest. Aber es war ja eigentlich klar, wenn man genau beobachtete damals, der Golfkrieg ist nicht fertig. Der geht weiter. Und zwar, weil die Amerikaner gestoppt haben an einem Punkt, wo man sagen musste, jetzt war es aber noch nicht fertig. Und dann wurde das 12 Jahre später nochmals aufgenommen. Und das ist unglaublich. Genau nach dem Purimfest begann der nächste Golfkrieg 2003. Also genau dort, wo er aufgehört hatte, nach jüdischem Kalender, denn das ändert sich ja von Jahr zu Jahr, auf welche Tage in unserem Kalender das Purimfest fällt, aber auch da Purimfest und dann wurde der Krieg eben durch den zweiten Golfkrieg so vollendet. Also ganz erstaunlich, wie das mit den Daten immer wieder so Übereinstimmung hatte und auch mit anderen jüdischen Festen. Das ist in der Geschichte ganz, ganz erstaunlich, wie jüdische Feste oft auf Schlüsselereignisse gefallen sind. Und Gott spricht zu seinem Volk auf diese Art. Und man hat in Israel diese Sprache natürlich verstanden. Ja, ich lese weiter in 9, Vers 29. Und die Königin Esther, die Tochter Abichails und Mordechai der Jude schrieben mit allem Nachdruck um diesen zweiten Brief über die Purim festzusetzen. Und er sandte Briefe an alle Juden in die 127 Landschaften des Königreichs des Ahasveros. Worte des Friedens und der Wahrheit. Um diese Purim-Tage in ihren bestimmten Zeiten festzusetzen. So wie Mordechai der Jude und die Königin Esther es ihnen festgesetzt hatten. Und wie sie es für sich selbst und für ihr Nachkommen festgesetzt hatten. Nämlich die Angelegenheit der Fasten und ihrer Wehklage. Und der Befehl Esthers setzte diese Purim-Angelegenheit fest und es wurde in ein Buch geschrieben. Also, man achte auf diese Ausdrücke, Worte des Friedens und der Wahrheit. Und wir hatten vorher Ruhe, Freude, Festtag, Gastmahl und dann eben Geschenke. Oder gehen wir noch kurz zurück zu Kapitel 8, Vers 16 oder Vers 15 am Schluss. Die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Das ist wieder Freude. Und dann, den Juden war Licht und Freude, hatten wir auch schon, Wonne und Ehre. Alles Begriffe, die eben zeigen, ein Leben der Freude und der Verbundenheit mit dem Herrn. Jetzt meine ich Purim im übertragenen neutestamentlichen, geistlichen Sinn. Und eben auch diese Ausdrücke, Worte des Friedens und der Wahrheit. Und ich habe noch nichts gesagt zu dem Wort Licht in 8, Vers 16. Den Juden war Licht. Und das ist wirklich so, wenn man so mit dem alten Leben bricht und Haman nicht mehr den Siegelring gibt, dann gibt der Herr auch Licht über sein Wort und Verständnis, dass man Fortschritte machen kann. Man bekommt nicht einfach Erkenntnis so. Wir sehen das auch bei Daniel. Er hat in seinem Leben nach Reinheit gestrebt und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Und diese gottgemäße Weisheit, die macht nicht stolz. Das ist die falsche Erkenntnis. Die gottgemäße Erkenntnis macht demütig und ermutigt, noch treuer zu sein. Und so sehen wir, wie Daniel noch mehr Weisheit bekam. Und das hat ihn zu Treue angespornt. Das ist so wie eine Spirale. Aber eben ganz wichtig, Gott gibt Licht, wenn wir treu sind und seinem Wort gehorchen. Das ist der Schlüssel für wahre biblische Erkenntnis. Jetzt noch Esther 10, Vers 1. Und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben im Buch der Tagesereignisse der Könige der Meder und Perser. Denn Mordechai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechts. Hier wird nochmals gesagt, wie Mordechai, ein Bild des Herrn Jesus, groß war bei dem Volk Gottes und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. In Römer 8 lesen wir, dass der Herr Jesus sich nicht schämt, die Gläubigen seine Brüder zu nennen. Es wird nie gesagt, dass die Gläubigen den Herrn Jesus unseren Bruder nennen. Das wäre quasi der Umkehrschluss. Aber es wird ausdrücklich gesagt, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Und so war er wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder. Und dann sehen wir, dass Mordechai eine Art hohepriesterliche Aufgabe übernahm. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechts. In Hebräer 7, 27 sehen wir, der Jesus ist im Himmel als Hohepriester und er verwendet sich für uns, um uns sicher ans Ziel zu bringen. Und das Wort verwenden bedeutet beten, einstehen. Genau das tut hier Mordechai. Und so endet dieses Buch mit Shalom. Frieden hier ist Shalom. Und das möchte der Herr uns geben, dass wir diesen tiefen Frieden in unserem Herzen tragen. Und zwar müssen wir unterscheiden zwischen zwei Sorten von Frieden. In Johannes 14 sagt der Herr Jesus in Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nun, Frieden lasse ich euch, das ist eines. Meinen Frieden gebe ich euch, ist noch etwas Zusätzliches. Frieden lasse ich euch, das bedeutet, der Herr Jesus ging ans Kreuz und hat dort grundsätzlich alles geordnet zwischen uns als Menschen und Gott. So dass wir sagen können, nach Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Also grundsätzlich haben wir Frieden mit Gott. Das heißt, alles ist geordnet worden am Kreuz. Er hat alle Sünden getragen. Aber ob wir in unseren Herzen als Gläubige Frieden empfinden, das ist eine andere Sache. Und der Frieden kann so schnell durch irgendwelche Umstände oder Ereignisse verloren gehen. Und darum sagt der Herr Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Durativ, gebe ich euch immer wieder. Und er sagt, meinen Frieden, ist sogar betont im Griechischen, meinen Frieden. Das ist der Friede, den der Jesus, der Sohn Gottes, in sich selbst empfindet. Und diesen Frieden will er uns immer wieder neu geben, dass wir ihn auch ganz praktisch im Herzen empfinden. Und so redet Mordechai Shalom für sein Volk. Ja, damit sind wir am Ende angekommen von diesem wunderbaren Buch. Eines der seltsamsten Bücher der Bibel, haben wir am Anfang gesagt. Es ist so, aber es ist ein grandioses Buch. Der Name Gottes wird nirgends erwähnt und trotzdem ist er da. Und trotzdem sehen wir eben Gottes Größe und Macht in allem, wie er über allem steht und die Zeit bis ins Letzte in der Hand hält. Und das eben auch in unserem Leben. Und wir haben einfach den Schlüssel nötig gehabt, wie hier nochmals zur Veranschaulichung. Und dann kann man die geistliche Übertragung im Licht des Neuen Testaments herstellen. Und das ist natürlich ein überwältigender Beweis für die Inspiration des Buches Esther. Ich habe gesagt am Anfang, dass manche Rabbis im ersten Jahrhundert die Frage gestellt haben, gehört Esther wirklich in die Sammlung der Heiligen Schriften? Da kommt ja der Name Gottes nicht vor. Ja, wir haben viele Argumente dafür und gerade diese geistlichen Vorbilder, das ist der Beweis schlechthin, dass jedes Wort im Buch Esther Gottes Wort ist. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann kommt noch der letzte Teil als Bonusteil.